Nochmal, schön hier sein zu dürfen mit euch. Ich bin der Kevin aus Chile, verheiratet mit Maike. Ich heiße jetzt Kevin Schader, aber das passt nicht so mit meinem Gesicht oder mit meiner Hautfarbe. Meine Nachname eigentlich ist Espinosa. Aber aus praktischen Gründen haben wir als Familie die Nachname von meiner Frau genommen. Genau, deshalb heiße ich jetzt Kevin Schader. Genau. Mein Thema heute heißt Hoffnung, die entstaunt, Staunen, das bewegt. Es gibt etwas, das meine Mutter mir von klein auf beigebracht hat und das auch in der serbischen Kultur tief verwurzelt ist. Und zwar, wenn Besucher kommen, was sollen wir unser Haus machen? Putzen. Und dann putzen wir also nicht nur so ein bisschen, sondern wir suchen überall, unter dem Sofa, Staub, wo, egal wo das ist, wir suchen. Wir machen volle Programm, einfach putzen. Natürlich. Und obwohl ich eigentlich gegen dieses Gefühl einkämpfe, stresst es mich auch, wenn jemand plötzlich reinkommen will. Also ich versuche natürlich, ja, wir sind Gemeinde, wir sind Familie, alles gut, sollte mich nicht so stressen, aber irgendwie wäre schön, wenn mein Haus eher sauber ist und nicht ein Chaos. Natürlich. Und vielleicht manche haben mehr dieses Gefühl, manche auch weniger, aber ich glaube normal. Ich glaube, jeder von uns hat dieses Gefühl im Herz. Und jetzt stellt euch vor, genau so. So putzen wir unser Haus. Genau. Also wenn so unser Haus ist, ich glaube, ist nicht schön, wenn jemand kommt. Genau. Und jetzt stellt euch vor, Jesus kommt heute zurück. Heute. Wir sehen den offenen Himmel. Wir sehen seine Herrlichkeit. Alles, wovon wir immer geträumt und was wir geglaubt haben, erfüllt sich endlich. Ist heute der Tag. Jawohl. Aber anstatt herrlicher oder glücklich zu sein, fällt uns plötzlich ein, dass unser Haus oder besser gesagt unser Leben schmutzig und unaufgeräumt ist. Wir schämen uns, kneifen die Augen zu, bekommen ein ganz mulmiges Gefühl im Magen und denken nur, oh, und jetzt? Jesus endlich da und mein Leben, oh. Genau diese Gedanken hatte Johannes, als er uns schreibt und er sagt, und nun Kinder, bleibt in ihm, Jesus, damit wir, wenn er offenbart werden wird, Freimütigkeit haben und nicht vor ihm beschämt werden bei seiner Ankunft. Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt, dass auch jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und er ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie auch jener rein ist. Johannes erster Gedanke ist, wir bleiben, um ihn voller Zuversicht zu treffen. Wir bleiben, um ihn voller Zuversicht zu treffen. Und ich lese den Text wieder. Und nun, Kinder, bleib in ihm, damit wir, wenn er offenbart werden wird, Freimütigkeit haben und nicht vor ihm beschämt werden bei seiner Ankunft. Johannes hat Offenbarung geschrieben. Deshalb hatte er ein großes Interesse an die Zukunft. Der Autor legt hier den Fokus auf ein zukünftiges Ereignis, das wir Christen die Wiederkunft Christi nennen. Paulus ergänzt dies in 2. Korinther 15, wo er sagt, denn wir müssen alle vor den Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder empfängt, was er durch den Leib vollbracht, dementsprechend, was er getan hat, es sei Gutes oder Böses. Und hier redet er über Christen, über uns. Was Johannes möchte, ist, dass jeder von uns an jenem Tag Belohnung empfängt und nicht die Scham erleben muss, als seine Werke im Feuer verbrennen zu sehen. Paulus erklärt das so wie, wenn wir mit Gold, mit Silber bauen, dann das wird bleiben. Aber wenn wir mit nur Holz oder Heu bauen, das wird brennen. Und das heißt einfach, Werke ohne Qualität. Der Weg, den Johannes uns aufzeigt, um diese Scham an jenem Tag zu vermeiden, ist bleiben. Bleiben. Bleiben ist ein Gebot, das eine kontinuierliche und tiefe Beziehung zu Christus erfordert. Es bedeutet nicht, ganz, ganz wichtig, es bedeutet nicht, perfekt zu sein. Wer kann perfekt sein? Niemand. Es bedeutet, beständig zu sein. Es bedeutet, hinzufallen und wieder aufstehen. Aufzustehen. Es bedeutet, Fehler zu machen, sie zu erkennen, um Vergebung zu bieten und weiterzugehen. Keine Perfektion. Darum geht es nicht. Wenn wir das tun, können wir gewiss sein, wenn Christus wiederkommt, werden wir uns überhaupt nicht schämen müssen, sondern wir werden ihn voller Vertrauen umarmen, wie ein Kind seiner Vater. Oh, schön, dich zu sehen. Schön, dass du da bist. Aber hier endet die Ermahnung von Johannes noch nicht. Denn er fügt hinzu: Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt, dass auch jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. Das bringt uns zum zweiten Punkt. Bleiben ist nicht unmöglich. Denn wir sind jetzt Kinder Gottes. Johannes verlangt von uns nicht Unmögliches oder etwas, das nur den Superspiritualität vorbehalten ist. Nur Pastoren, nur Missionare, nur die können das. Nee, gar nicht. Johannes bietet uns schlichtweg Konsequenz, mit der neuen Natur zu leben, die wir bereits in uns tragen. Als wir an das Evangelium glaubten, hat Gott uns als seine Kinder angenommen. Deshalb setzt Johannes voraus, dass Kinder ihren Eltern ähneln. Gott ist gerecht. Folglich sehen es auch seine Kinder. Als wir das Evangelium annahmen, wurden wir von Neuem geboren. Dadurch haben wir eine neue geistliche DNA erhalten. Die DNA Gottes. Das sorgt dafür, dass das Bleiben und das Heiligsein so eine ganz organische Konsequenz dieses neuen Lebens werden. Ich zum Beispiel habe graue Haare. Habt alle gemerkt wahrscheinlich. Und das habe ich, seit ich 16 bin, ungefähr. Und viele haben mir in meinem Leben gesagt, hey, lass uns das färben. Einfach schwarz oder so. Gib hier eine Farbe, die zu dir gut passt. Könnte ich machen. Aber später oder schneller würde mein Körper wieder sagen, du hast graue Haare. Und werde ich wieder graue Haare haben. Weil das meine DNA ist. Genau so ist mit unserer neuen Natur. Gerade du hast etwas in dir, die in dir sagt, du bist Kinder Gottes. Du bist geliebt. Du gehörst zu mir. Du bist von Neuem geboren. Das ist der Heilige Geist in uns. Und das kennen wir alle. Also immer wenn wir irgendwie eine Woche hatten, wo wir wenig Bibel gelesen haben oder wenn wir irgendwie diese geistlichen Komponenten nicht so relevant war, etwas in uns sagt, ey, komm zurück, geh in der Gemeinde, lies deine Bibel, hör gute Musik. Das ist in uns. Du bist ein Kind Gottes. Du bist von Neuem geboren. Das sagt unsere DNA. Das hat der Heilige Geist in uns. Johannes fügt hinzu zu diesem Gedanke. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Das bringt uns zum dritten Punkt. Die Wiedergeburt ist das Ergebnis einer erstaunlichen Liebe. Johannes beginnt mit Set, was im Original weit mehr bedeutet als nur so kurz schauen. Es spricht davon, etwas ganz bewusst zu betrachten und den Blick darauf zu fixieren. Und was sollen wir betrachten. Die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes. Wir sollen diese Liebe so lange anschauen, bis wir völlig von ihr durchdrungen, komplett sprachlos und voller Staunen sind. So, wow, wow, krasse Liebe. Aber was ist denn das so Erstaunliche an dieser Liebe? Erstens, weil es eine Liebe ist, die durch die Initiative des Vaters entsteht und nicht durch die Kinder. Gott hat uns zuerst geliebt. Gott hat uns geliebt, als wir noch Sünder waren. Er hat uns geliebt, als wir es absolut nicht verdient hatten. Paulus beschreibt das in Römer 5,8, mein liebsten Text, so. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Das ist, wie gesagt, mein Lieblingsvers, weil er die wahre Unermesslichkeit der göttlichen Liebe offenbart. Während die Welt ihm mit dem Schweigen des Verrats und des Vergessens den Rücken zukehrte, trug Christus die Last des Kreuzes. Obwohl er all unsere Fehler kannte und die Macht hatte, herabzusteigen, entschied er sich, dort zu bleiben. Nicht durch Nägel festgenagelt, sondern durch eine Liebe, die jedes Verständnis übersteigt. Wow, diese Liebe ist krass. Diese Liebe ist einfach unglaublich. Aber nicht nur das. Zweitens, weil es eine bleibende Liebe ist. Das Wort gegeben in diesem Satz beschreibt im Original ein Geschenk mit bleibenden Auswirkungen. Etwas, das man nicht mehr wegnehmen kann. Einfach ausgedruckt, Gott hat uns mit einer Liebe geliebt, die nicht von dieser Welt ist. Einer bedingungslosen und dauerhaften Liebe. Diese Art von Liebe gibt es in dieser Welt nicht. Und genau deshalb verstehen die Menschen, die keine Kinder Gottes sind, auch nicht, wovon wir hier überhaupt reden. Wir sind einzig und allein durch diese unfassbare Liebe Gottes zu uns von Neuem geboren. Aber diese Liebe betrifft nicht nur die Vergangenheit oder die Gegenwart, sondern auch die Zukunft. Deshalb sagt Johannes, Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Die Liebe garantiert eine vollständige, zukünftige Verwandlung. Johannes beginnt hier mit Geliebte und Kinder Gottes, weil das unser gegenwärtiger Status ist. Das haben wir schon jetzt, aufgrund der Liebe. Jawohl, cool. Aber daneben gibt es noch etwas, das für uns reserviert ist und noch aussteht. Die Verherrlichung. Die Verherrlichung. Unser endgültiges Ziel ist es, Christus ähnlich zu sein. Nicht absolut gleich wie er, sondern ihm ähnlich. Ihm ähnlich zu sein bedeutet, so heilig sein wie er und einen vollkommenen Körper zu haben wie er. Gott wird das Bild des Menschen, das durch die Sünde entstellt wurde, wiederherstellen. Wir werden so sein, wie Gott uns schon immer gedacht hat. Wir werden unsterblich sein, immun gegen Krankheiten, frei von der Sünde. Und wir werden uns so bewegen können, wie Jesus selbst sich nach seiner Auferstehung auf der Erde bewegt hat. Wenn wir immer nach Auferstehung Jesus lesen, wir sehen richtig krasse Sachen. Jesus war in einem Ort, plötzlich in einem anderen Ort, war nur so ein Preview, wie das sein wird. Johannes beschreibt das später in Offenbarung 21 so. Siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen, Jesus. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Nationen sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Ärzte ist vergangen. All das, meine Geschwister, ist das, was Gott uns aus Liebe geschenkt hat. Wir sind geliebte Kinder Gottes und vorherbestimmt für eine herrliche Zukunft an der Seite unserer geliebten Jesu. Aber bleibt diese Hoffnung einfach so stehen? Oder fordert sie uns zu etwas auf? Johannes sagt: Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie auch jener Jesus rein ist. Die Gewissheit über die Zukunft spornt uns zur Heiligkeit im Hier und Jetzt an. Johannes fügt diesen Vers hinzu, um den Schritt hinein in die Realität zu machen. Timothy Keller, ein berühmter Prediger aus Amerika, schon gestorben, Hammer, wenn ihr Bücher von ihm lesen wollt, super gut. Timothy Keller nennt diesen Vers Reinheit durch Schmecken oder Genießen. Da die Heiligkeit im Leben eines Christen in dem Maße wächst, in dem wir die Liebe Gottes, seine Vaterschaft und die zukünftige Hoffnung auskosten. Alles verbunden. Wenn wir anfangen, die Gemeinschaft mit Gott, seine bedingungslose Liebe und die Gewissheit des ewigen Lebens so richtig zu genießen, beginnt das, unsere gegenwärtige Lebensweise zu verändern. Deshalb sagt Johannes, dass jeder, der diese Art von Hoffnung hat, reinigt sich selbst. Das heißt, er lässt nach und nach seine Sünden hinter sich. Das Verb reinig steht hier im Präsens indikativ aktiv, was zeigt, dass es sich um eine Lebensgewohnheit handelt, um einen fortlaufenden Prozess und nicht um einen einmaligen Akt. Es ist ein Prozess. Jeden Tag. Nicht perfekt sein, habe ich schon gesagt, nicht perfekt sein, aber weitergehen. Zusammenfassend möchte Johannes uns mit diesen 5 Versen sagen. Punkt 1. Wir müssen nah an Jesus bleiben, um ihm bei seiner Wiederkunft voller Vertrauen begegnen zu können. Das ist keine unmögliche Aufgabe, denn Gott hat uns von neuem geboren. Er hat uns adoptiert und uns eine neue DNA geschenkt, die fähig ist zu bleiben. All das hat er getan, weil er uns unendlich, bedingungslos und vollkommen liebt. Er liebt uns so sehr, dass er uns eine herrliche Zukunft im Paradies garantiert. Und diese Liebe müssen wir jeden Tag intensiv betrachten und uns von ihm zu staunen bringen lassen, damit sie uns motiviert, ein heiliges Leben zu führen und nach die selbsttörischen Muster in unserem Leben hinter uns zu lassen. Auf diese Weise werden wir standhaft bleiben und können am Tag seine Wiederkunft voller Zuversicht vor Jesus treten. Habt ihr den Kreis gesehen? Schön, wie Johannes schreibt, in einem Kreis. Aber das ist ein super Kreis. Die Botschaft von Johannes ist auch heute noch brandaktuell für uns. Denk nur an alle die Orte, wo wir uns irgendwie bewegen können und wo wir irgendwie unsere Glaube verstärken können. Unsere Job, manchmal mit Familie, die kein Christ sind. Es gibt so viele Orte jetzt, wo wir einfach so leben können, dass niemand merkt, dass wir Christ sind. Die Möglichkeiten, die wir heute haben, um ein doppeltes Leben zu führen, ohne erwischt zu werden, sind riesig. Sogar zu Hause. Wir können sagen, dass wir Christ sind, dass wir in der Gemeinde kommen, dass wir Jünger machen. Aber zu Hause, kaum Zeit mit Gott, kaum Zeit mit Bibel, kaum Zeit mit geistlichen Sachen. Ist so. Und niemand weiß das. Und niemand wird das wissen wahrscheinlich. Aber selbst wenn wir in diesem Leben niemals die Konsequenzen spüren sollten, es wird der Tag kommen, an dem jeder Christ Rechenschaft ablegen muss für alles, was er getan hat und für alles, was er nicht getan hat. Johannes lädt uns ein, an jenem herrlichen Tag an dem Jesus mit Macht und Gerechtigkeit herrscht, nicht mit leeren Händen von ihm zu stehen. Die Einladung, die ich dir heute aussprechen möchte, ist ganz simpel. Schau dir dein Leben einmal ganz ernsthaft an und sei ehrlich zu dir selbst. Du hast noch Zeit. Du hast noch Zeit, den Kurs zu korrigieren. Du hast noch Zeit, dir Schätze im Himmel zu sammeln. Du hast noch Zeit, Gott zu verherrlichen. Du hast noch Zeit, das gewisse Extra für Gott zu geben, das du bisher vielleicht nicht gegeben könntest oder wolltest. Johannes hat nicht voller Zorn zu uns gesprochen, so wie, ihr, schämt euch, schaut mal eure Leben. Nee, gar nicht. Er hat uns nicht als Taugenichte oder als schlechte Kinder dargestellt. Was Johannes in seinem Brief tut, ist uns Geliebte, meine Kinder, Kinder Gottes zu nennen. Heute ruft Gott dich in seine Arme der Liebe, in seine Arme der Vergebung und in seine Arme der Barmherzigkeit. Jesus gibt dir die Chance, heute und jetzt, all die Putzenutensilien, die ich heute hier habe, in die Hand zu nehmen und dein Haus rechtzeitig aufzuräumen, dein Leben natürlich, damit wir ihn bei seiner Wiederkunft voller Vertrauen umarmen können. Das ist die Nachricht von Johannes. Das ist die Nachricht von Johannes. Ist eine coole Nachricht. Lass uns beten. Vater, danke für die Bibel. Danke für dein Wort. Ist so relevant, so wichtig. Ich vergesse oft diese Wahrheiten. Ich vergesse oft deine Liebe. Ich vergesse oft meine Zukunft. Aber heute, du kommst mit voller Liebe und Geduld und uns, um mit uns zu reden und sagen, hey, wach auf, hier bin ich. Hier bin ich. Komm zu mir. Und das wollen wir tun. Vergib uns unsere Sünden, vergib uns, dass wir manchmal faul sind in unserem Glaube. Und hilf uns, weiter zu laufen. Danke Gott für deine Gnade. Danke für deine Gemeinde. Danke Gott. Amen.